Psalm 15. Wir können sagen, dieser Psalm beinhaltet die Voraussetzung für Freundschaft mit Gott. Vielleicht geschrieben zu der Zeit, nachdem David hat die Bundeslade hinauf nach Jerusalem bringen lassen. In ein Zelt. Und es heißt hier im Vers 1, ein Psalm von David: Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ist parallel hier das Zelt und der Berg Zion, das Bundeszelt damals, wo die Bundeslade aufbewahrt war. Das war sozusagen der Treffpunkt mit Gott. Der Ort, wo Gott gesagt hat, ich möchte meine Herrlichkeit, meine Gegenwart dort sichtbar und spürbar wohnen lassen. Gott ist überall, aber er hat gesagt, da treffe ich mich mit euch ganz besonders. Im alten Bund mit den Opfern, die vorausschauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Für uns ist dieser Treffpunkt mit Gott Jesus. Es erfüllt in ihm. In Jesus dürfen wir kommen mit Freimut, mit Zuversicht. Gerade in Zeiten, wo wir Hilfe nötig haben. Mit Freimut, damit wir Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. In Jesus dürfen wir Gemeinschaft haben, jederzeit. Freien Zugang, ständig. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk. Wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wir würden heute sagen, wer darf Gemeinschaft haben mit Gott? Und er sagt in Vers 2, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Also der rechtschaffen wandelt, rechtschaffen lebt, der Gerechtigkeit übt, das ist der Gemeinschaft haben darf mit Gott, der Wahrheit redet in seinem Herzen. Vers 3, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Hier haben wir noch ein paar weitere Dinge. Und ich denke, ihr seht diese Progression hier. Es fängt im Herzen an, wir würden sagen in den Gedanken, im Herzen, in den Gedanken. Und dann geht es weiter mit der Zunge und mit dem Tun. Zeigt uns wieder einmal, dass geistlicher Kampf da oben anfängt. Jesus hat gesagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Also es fängt an in unserem Herzen, es fängt an in unseren Gedanken. Deswegen sagt Jesus, wenn du eine Frau nur lüstern ansiehst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du eigentlich schon Ehebruch begangen, weil da beginnt das. Wenn du einen Bruder hast in deinem Herzen, dann ist das, wo Mord beginnt. Es fängt im Herzen an, in den Gedanken. Und deswegen ist der Schlüssel zu einem rechtschaffenen Leben, wenn wir das hier so nehmen wollen, oder jemand, der gerecht lebt, der Ansatz ist da oben, in unserem Denken. So wie wir denken, werden wir uns fühlen und irgendwann wird es rauskommen, werden so reden, werden so leben, werden so handeln. Wir haben letzte Woche viel drüber geredet, wie wichtig es ist, unser Denken unter die Herrschaft von Jesus Christus zu bringen. Also Wahrheit reden in seinem Herzen. Philipperbrief heißt es, ne? Denkt auf das, was droben ist, alles, was wahr ist und was rein ist, was richtig ist, darauf sind, auf diese Dinge. Und nicht verleumdet mit seiner Zunge. Kein Übel tut seinem Gefährten. Keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Ich glaube, auch da ist viel Parallelität in diesem Psalm drin. Wer verleumdet mit seiner Zunge, der tut seinem Nächsten Übel. Und er bringt Schmähung auf seinen Nächsten. Ein Ausleger namens Beuys hat gesagt, ich denke, dass der Gemeinde und ihrem Werk mehr Schaden angetan wurde durch Tratsch, Kritik und üble Nachrede als durch irgendeine andere Sünde. Das ist wahrscheinlich was Wahres dran. Wir Christen können oft sehr kritisch sein mit dem, was andere tun, vielleicht sogar wie sie sich anziehen. Oh, diese schlimmen Sünden, aber mit dem Reden sind wir oft sehr unvorsichtig. Wird viel getratscht. Und das kann durchaus geistliche Formen annehmen. Oh, ich muss dir ein Gebetsanliegen mitteilen, damit wir wirklich richtig beten können für Bruder so und so. Stell dir vor, in was für ein Schlamassel der drin steckt, was der gemacht hat. Oh. Es ist Tratsch. Üble Nachrede, Rufmord eigentlich. Ne? Wenn du schlecht über jemanden redest, ist euch bis sicher schon passiert, dass dir irgendjemand über jemanden, den du gar nicht kennst, irgendwas Schlechtes erzählst und dann triffst du diese Person und du bist schon voreingenommen. Du denkst schon schlecht über den. Du hast schon Vorurteil. Und es ist sehr schwer, sowas wieder rückgängig zu machen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir können jemanden wirklich ermorden in dem Sinn. Wie gesagt, es fängt im Herzen an, der Hass, das schlechte Denken und dann reden wir schlecht. Und am Ende ist er Mord und Totschlag. Und wenn es nur mit Worten ist. Der Apostel Jakobus hat viel geredet über die Zunge, die Macht der Zunge. Mit derselben Zunge preisen wir den Herrn und selbe Zunge fluchen wir unseren Nächsten. Kann ein Feuer anzünden, einen ganzen Waldbrand. Können so viel anrichten mit dem, was wir sagen. Und wir müssen da vorsichtig sein. Ein guter Maßstab ist, erzähl nie irgendjemandem anderen etwas, was du nicht erzählen würdest, wenn diese dritte Person dabei wäre, über die du redest. Ist nicht, dass wir nicht übereinander reden dürfen, aber rede positiv. Euer Wort soll erbauen. Das, was im Epheserbrief heißt, ist das, ne? Kein Wort kommt aus eurem Mund, außer eines, das Erbauung schenkt, das Aufbauen, nicht das Niederreißt. Also erzähl nicht irgendwas über einen Dritten, was du nicht sagen würdest, wenn der auch dabei wäre. Du kannst ihn gerne loben, du kannst gut über ihn reden, aber nicht schlecht reden. Wenn du ein Problem mit dem hast, wenn du meinst, der sündigt gegen dich oder irgendwem anderen, dann geh hin. Rede unter vier Augen mit der Person, die es betrifft. Aber nicht mit einem Dritten über den. Und wenn es auch nur als Gebetsanliegen weitergegeben wird. Hey, das ist kein Gebetsanliegen austauschen, das ist Tratsch. Das ist falsch. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Denn jeder von uns hat es schon getan. Es ist so einfach. Ich habe es getan. Es ist so einfach, über jemanden abzulästern und schlecht zu reden. Eine der Sünden, wo wir am unvorsichtigsten sind. Wir wollen niemanden übel tun, wir wollen nicht Schmähung bringen auf unseren Nächsten. Dann heißt es im Vers 4, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die er, die den Herrn fürchten, der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Also das Erste, was wir hier sehen, ist, dass er Sünde beim Namen nennt, dass er das Verworfene verachtet. Wer den Herrn liebt, wird Sünde hassen, wird es verachten. Das ist die Kehrseite von Liebe. Wenn du jemanden lieb hast, wird dir das nicht gefallen, wenn irgendjemand dem Unrecht antut oder dem verletzt oder etwas tut, was dem Geliebten nicht gefällt. Und so ist es mit uns. Wenn wir den Herrn lieben, werden wir Sünde hassen. Nicht, dass wir diesem Verworfenen, diesem Korrupten, der irgendwo pervers ist oder nichts von Gott hält und von dem, was ihm gefällt, nicht, dass wir dem nicht von Jesus erzählen. Aber wir nennen es beim Namen. Die aber die er, die den Herrn fürchten. als Ehre. Nein, in unserer Welt ist es oft so verdreht. In unserer Welt ist das angesehen, was Gott verurteilt, und umgekehrt. Derjenige ist der Größte, der die anderen übers Ohr haut oder irgendwo runtermachen kann und die größte Macht ausüben kann, sich durchsetzen kann. Aber in der Bibel heißt, das achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann heißt es hier, der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Das ist ein schweres. Das heißt, wenn du jemandem was versprochen hast und selbst wenn es dir später zum Nachteil ist, und du stehst zu deinem Wort. Ihr sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Bösen. Und vielleicht kennt ihr das auch, wo ihr irgendeinen Vertrag unterzeichnet habt oder irgendeinen Kauf gemacht habt und dann findet ihr das Ding billiger. Und du merkst, oh, ich habe da völlig überbezahlt. Was machst du? Stehst du zu deinem Wort? Stehst du zu deiner Unterschrift? Oder hebst den Hörer nicht mehr ab? Nimmst den Brief nicht an oder das Paket nicht an, was dir geschickt wird? Das ist auch ein Übel in unserer Gesellschaft, dass es nicht mehr so ist, dass man sich nicht mehr verlassen kann. Sonst bräuchte man viel weniger Kleingedrucktes in den Verträgen und Klausel, du kannst ja heutzutage fast keinen Vertrag mehr machen ohne Anwalt dabei. Hey, früher war es ein Mann, ein Wort, machst du was aus, Händedruck, und so ist es. Du stehst dazu. Heutzutage muss man sich überall versichern. Und alles schriftlich haben. Aber das ist, was dem Herrn gefällt, wenn wir zu unserem Wort stehen. Selbst wenn es schwer ist, selbst wenn es hart ist, selbst wenn es Opfer fordert, selbst wenn es mir zum Schaden ist, ich stehe zu meinem Wort. Ist Gott offensichtlich sehr wichtig. Vers 5, der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Also der sein Geld nicht auf Zins nimmt oder auf Wucher nimmt, kann dieses Wort auch heißen. Und das ist eigentlich die Idee davon. Ihr könnt im 5. Mose 23 nachlesen und das vergleichen mit 3. Mose 25. Da spricht der Herr davon. Und ich glaube, nicht so sehr, dass Zinsen an sich was Schlechtes ist, aber im Kontext, gerade an einem Bruder, an einer Schwester, den nicht übervorteilen, nicht unangemessen, nicht seine Schwäche ausnutzen und ihm das meiste rausholen, was geht. In Matthäus 25 spricht Jesus im Gleichnis davon, er hätte sein Geld auf die Bank gelegt, dann hätte es wenigstens Zinsen getragen. Also Gott hat offensichtlich nicht prinzipiell was gegen Zinsen, aber die Frage ist, von wem verlangst du das und wie viel? Ist es Ausbeutung oder ist es angemessen. Und Gott ist immer einer, der besonders die Schwachen am Herzen hat. Er ist wirklich der Anwalt der Schwachen, der Witwen, der Waisen, der Armen, der Obdachlosen. Lest im Alten Testament die Propheten nach. Das ist so ein Großteil, warum Gott Israel gerichtet hat, weil sie korrupt geworden sind und die Obersten, die Mächtigen, haben die Armen und Hilflosen unterdrückt, die haben es ausgenutzt. Und ich denke, davon spricht es hier auch. Nicht jemanden auszunutzen, nicht eine Machtposition zu nutzen, um den anderen auszuquetschen. Ich denke, ein gutes Richtmaß ist, was Jesus gesagt hat. Das, was du willst, dass andere dir tun, das du auch ihnen. Also was ist ein fairer Zinssatz oder ein fairer Deal hier? Okay, was würdest du mit gutem Gewissen verlangen, wenn du auf der anderen Seite wärst? Was fändest du da gerecht? Was findest du da angemessen? Das ist für unser Geschäftsleben, für unsere Geschäfte, das ist ein gutes Richtmaß. Ich glaube, ein Christ, der was verkauft oder auch etwas kauft, von mir aus auch ein christlicher Geschäftsmann, muss nicht immer das meiste rausholen, was er unter allen Umständen kann, was die Marktsituation vielleicht zulässt. Auf der anderen Seite, ein Christ als Kunde muss nicht den, der was anbietet, ausquetschen bis zu dem, was Allermöglichste hergibt, sondern mit gutem Gewissen vor Gott. Was ist ein fairer Preis? Wenn ich an seiner Stelle wäre, was würde ich bezahlen? Oder wie viel würde ich bekommen wollen? Was ist es wirklich wert? Wenn wir so an die Sache rangehen, denke ich, wird es viel fairer zugehen in dieser Welt. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen, also einer, der sich nicht durch Bestechung einnehmen lässt, vielleicht sogar gegen den, der unschuldig ist, ungerecht einnehmen lässt, umstimmen lässt. Und Bestechung muss nicht immer nur Geld sein. Ne? Das kann auch durchaus emotional sein. Oh, du kriegst emotionale Zuwendung von mir. Ich bin nett zu dir, solange du das tust, was ich von dir will. Und hey, du bist doch mein Freund, tu mir einen kleinen Gefallen. Ich bin zwar im Unrecht, aber es wird mich zu viel kosten. Drück mal dein Auge zu oder kleine Lüge. Nee, unbestechlich, gerecht, das ist was Richtiges. Und dann heißt es, wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Das ist eine Verheißung hier dran. Wenn du gerecht lebst vor deinem Gott, dann wirst du nicht wanken in Ewigkeit. Nicht nur in dieser Welt, sondern in Ewigkeit. Gott wird dich halten. Habt ihr alle perfekt so gelebt, wie es hier beschrieben steht? Nie getratscht, nie schlecht geredet, immer gerecht gewesen. Immer Wort gehalten. Immer unparteiisch gewesen. Nicht wirklich, ja? Wie gut es ist, dass wir Jesus haben. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist derjenige, der das Gesetz perfekt erfüllt hat. Jesus hat es perfekt erfüllt, was hier steht. Er ist derjenige, der in Gottes Gegenwart wohnen darf. Und das tut er. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er hat perfekte Gemeinschaft mit dem Vater, weil er perfekt ist. Wir sind es nicht. Deswegen sind wir von Natur aus getrennt von Gott, dem Vater. Und wie es hier heißt, wir wanken in Ewigkeit. Wir sind nicht beständig in Ewigkeit, sondern sehr unbeständig. Ohne Jesus gehen wir verloren, sind wir ewig getrennt von Gott. Aber Jesus hat dieses perfekte, heilige Leben, von dem wir hier lesen, für uns gelebt. Und dann hat er unseren Platz eingenommen am Kreuz. Platz des Schuldigen, hat für unsere Schuld bezahlt. Und wenn wir uns demütigen und sagen, ja, ich möchte, dass es für mich gilt und ich vertraue mich dir an, ich nehme es im Glauben an, Jesus, dann findet diese Überweisung statt. Meine Schuld wird auf ihn überwiesen und seine Millionen auf mich. Das ist ein Banker-Term eigentlich, aus dem Bankwesen. Es wird mir zugerechnet, seine Gerechtigkeit, meine Schuld ihm zugerechnet. Die Bibel spricht auch davon, dass wir bekleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Als ich auf der Bibelschule war und wir einen Straßeneinsatz gemacht haben, haben wir das in der Pantomime dargestellt. Da war der Sünder mit einem schwarzen Jacke bekleidet und Jesus mit einer weißen Jacke und der Sünder hat alle möglichen Sünden getan, Drogen und gestritten und was weiß ich was. Und ja, am Ende hat Jesus diese schwarze Jacke angezogen von dem Sünder, hat ihm die ausgezogen, sich angezogen, über die weiße Jacke, ist ans Kreuz gegangen damit, hat sie ausgezogen, wieder auferstanden, weggeworfen und dann seine weiße Jacke dem Sünder angezogen. Das ist, was mit uns passiert ist. Wir sind bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Er ist das Fundament für unser Leben. Deswegen werden wir nicht wanken in Ewigkeit. Wir sicher sind in ihm. Und es ist heute unter dem neuen Bund nicht so, dass wir perfekt leben müssen, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können, sondern nee, ein gerechtes, heiliges Leben ist die Konsequenz der Gemeinschaft mit ihm, weil er uns verändert. Während wir ihn betrachten in seinem Wort, werden wir verändert in sein Bild. Also Gott sei Dank für Jesus, für das, was er für uns getan hat. Das gibt uns so viel Sicherheit in alle Ewigkeit. Psalm 16. Wir könnten sagen, das ist der Psalm eines Menschen, der völlig zufrieden ist in Gott. Ich mag den Psalm. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich laufe zu dir. Wo laufst du hin, wenn es drunter und drüber geht in deinem Leben? In die Bar oder zum Fernseher oder zum Seelsorger? Wo laufen wir hin? Ich berge mich bei dir. Offensichtlich geschrieben in der Zeit, wo es schwierig war, wo er bedrängt wurde. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Du bist mein Herr. Wieder David, völlig ausgerichtet auf Gott. In schwierigen Umständen. Du bist mein Herr und es gibt kein Glück für mich außer dir. Du bist mein Alles, würden wir heute sagen. Du bist mir am wichtigsten. Und hey, wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden, wenn wir Jesus haben, wenn wir Beziehung mit Gott haben. Ich meine, was gibt es Größeres in dieser Welt? Es ist wunderbar, wir sind reich beschenkt. Und wir können glücklich sein in ihm. Das ist auch so eine Lüge, ne, in dieser Welt. Das Glück, was ist, was man sich erkaufen kann. Oder was man in dieser Welt sich irgendwo holen kann. Oh Mann, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich nur reicher wäre. Oder wenn ich berühmter wäre. Oder wenn ich irgendwo weniger fett wäre. Oder wenn ich das Auto hätte. Oder wenn ich die Beziehung hätte. Wenn ich endlich verheiratet wäre, dann wäre ich glücklich. Nee, das stimmt nicht. Wenn du nicht glücklich bist, da wo du jetzt gerade bist, dann wirst du nicht glücklich sein, wenn du all das hast, was du dir wünschst. Das ist nicht, was unser Glück ausmacht. Wir können unser Leben mit allen möglichen Dingen füllen, unser Herz füllen, aber es gibt ein Loch in unserem Herzen, das nur Gott füllen kann. Er ist der Schlüssel zu unserem Herzen. Und in ihm können wir wirklich glücklich und zufrieden sein. Das, wonach unser Herz sich sehnt, das werden wir nirgendwo anders finden. Wir sehen uns nach unendlicher Liebe, perfekter Liebe. Hey, wenn du das von irgendeinem Menschen in dieser Welt erwartest, von deinem Partner oder sonst wem, wirst du herb enttäuscht werden. Gott ist der perfekte, Jesus ist der perfekte Ehemann, unser geistlicher Ehemann. Im Herzen sind wir Perfektionisten, hat irgendwer mal gesagt. Bei manchen kommt es mehr raus als bei anderen. Wart ihr schon mal frustriert über euch selbst? Passiert mir öfter mal. Denkt, ach, in unserem Herzen, ich würde gern perfekt sein. Aber wisst ihr was, wir werden in dieser Welt auch nie perfekt werden. Im Himmel, bei Jesus, da werden wir sein wie er. Johannes sagt uns, wir wissen nicht genau, wie wir sein werden. Aber wir wissen, wir werden ihm ähnlich sein, wir werden ihm gleich sein. Also sei auch nicht zu hart mit dir selbst in dieser Welt. Behalte es im Auge. Hey, andere werden nicht perfekt sein und du auch nicht. Mach dir keinen übermäßigen Stress. Manche Leute bringen sich so selber unter Druck, dass sie völlig deprimiert sind bei jedem kleinen Fehler, den sie machen oder bei jeder Kleinigkeit, die nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Erwartet es nicht in dieser Welt. Hey, wir sind noch nicht zu Hause. Das ist der gefallene Ort hier. Das ist nicht der perfekte Ort. Und wir sehen uns nach einem perfekten Ort. Vielleicht ist das der Grund, warum manche Menschen ständig umziehen. Immer auf der Suche, oder? Nach der perfekten Beziehung, nach den perfekten Umständen, nach dem perfekten Ort. Oh, wenn ich nur ein größeres Haus hätte, dann wäre ich zufrieden. Dann wäre ich glücklich. Nee. Perfekter Ort ist der Himmel. Perfekte Beziehung mit Gott, das ist im Himmel. Da werden unsere Beziehungen perfekt sein. Und wir selbst werden perfekt sein, verherrlicht. Jesus ähnlich. Also Glück finden wir in dieser Welt nicht, wenn wir dem direkt nachjagen, irgendwelchen Dingen oder Beziehungen. Glück finden wir nur, wenn wir zu Gott kommen und in ihm ruhen, in ihm zufrieden sind. Weil er ist der einzig Perfekte. Er ist der Einzige, der uns wahres Glück schenken kann. Jemand hat mal gesagt, Glück ist ein Nebenprodukt. Du findest es nicht, wenn du dem direkt nachjagst. Es ist ein Nebenprodukt von dem, wenn du mit Gott lebst und für Gott lebst und für deine Mitmenschen lebst. Dann wirst du ein glücklicher, reicher Mensch sein. Und hier David hat gelernt, glücklich zu sein im Herrn. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Es ist realistisch. Es gibt in dieser Welt kein Glück außer dir, Gott. Und in ihm können wir zufrieden sein. Wie Paulus auch gesagt hat, ich habe gelernt, mich in dem zu begnügen, worin ich bin. Das ist ein Lernprozess auch. Zufrieden zu sein. Der zufriedenste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Und das fängt an mit einer Beziehung mit Gott. Wir werden ewig unerfüllt bleiben ohne ihn, ohne diese Gemeinschaft mit ihm. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, auf dich hin sind wir erschaffen und unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Mein Gott, ist die Wahrheit. Vers 3. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist mein Wohlgefallen. An den Geschwistern. Es gefällt mir, jemanden zu sehen, der heilig ist, der Jesus nachfolgt. Aber Vers 4, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Wenn du irgendwelchen Götzen nachläufst, für irgendwas anderes lebst, außer für Gott, irgendwas anderes zum Zentrum deines Lebens machst, dein Leben danach ausrichtest. Das bedeutet anbeten eigentlich. Das betest du an, was immer das ist. Deine Familie, dein Job, dein Auto, deine Karriere, Geld, Macht, Ruhm, was immer es ist. Was immer du an die Stelle von Gott setzt, zum Zentrum deines Lebens machst, was dir wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Und er sagt hier, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Das stimmt auch. Nichts kann diese Stelle von Gott einnehmen, diesen Platz von Gott. Wenn du irgendwas anderes an Gottes Platz setzt, nicht nur wirst du herb enttäuscht werden und Schmerzen haben, sondern wirst auch das zerstören, was du zu Gott machst. Wenn du von einem anderen Menschen erwartest, dass er dich glücklich macht und dass er dein Heiland ist sozusagen, dann wirst du diese Beziehung zerstören, weil das kann kein Mensch aushalten. Wenn die Menschen den Staat zu Gott machen, im Sozialismus, wird den Staat zerstören, weil das kann keiner aushalten. Es gibt die Theorie vom Staatsversagen, habe ich gelernt in meinen Ökonomieklassen auf der Uni. Leute verlangen immer mehr und immer mehr von der Regierung und vom Staat und er soll alle Probleme lösen und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann versagt er. Der Staat ist kein guter Erlöser. Jesus ist der Erlöser. Also zahlreich sind die Schmerzen derer, die einen anderen Gott nachlaufen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Heidnischen Götzen wurden teilweise durch Blutopfer, Menschenopfer auch angebetet. Redet nicht über Blutspenden hier, sondern über Götzendienst. Und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Ich werde sie nicht preisen, ich werde sie nicht anbeten. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Sagt hier, der Herr ist mein Erbteil. Und er sagt, du bist es, der mein Los festlegt, der mein Erbe festlegt. Ist nicht cool? Sagen, Herr, ich bin glücklich in dir, du bist mein Erbe. Spielt hier natürlich an die Landverteilung Israels, wo das losgeworfen wurde und das verheißene Land verlost wurde an die verschiedenen Stämme. Die Leviten haben kein Land bekommen, deren Erbteil war der Herr. Gottesdienst im Tempel. Und das spricht der David hier an. Du bist mein Erbe. Wie wunderbar das ist. Wir dürfen Gott erben sozusagen. Gemeinschaft mit ihm. Wir dürfen Miterben sein mit Jesus Christus, mit all dem, was er für uns erkauft hat. Dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Heilige sind in ihm, dass wir angenommen sind, dass Gott uns erhört, dass wir erlöst sind, dass wir auferstehen werden, neuen Leib erhalten werden, in Ewigkeit mit ihm verherrlicht sein werden, mit ihm herrschen dürfen. Wir sind Miterben mit ihm. Und er sagt, du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Auch dieses Bewusstsein, dass Gott derjenige ist, der ihm alles zuteilt. Und glücklich der Mensch, der das sieht in seinem Leben. Der alles aus Gottes Hand annehmen kann. Sagen kann, Gott, ich bin zufrieden mit dem, was du mir gegeben hast. Okay, du hast mir kein Ferrari gegeben, sondern irgendeinen alten VW. Ist okay. Ich bin zufrieden, danke. Herr, dein Teil für mich ist, dass ich Single bin zurzeit. Okay, Herr, danke. Dass ich verheiratet bin, okay, Herr, danke. Ich will darin zufrieden sein. Du hast mir den Job gegeben. Danke, Herr, ich will ihn für dich machen, so gut ich kann. Ich will dich anbeten damit. Ist wunderbar, wenn man es so sehen kann. Und wir können zu Gott gehen, mit ihm reden und wenn er was ändern will, er hört Gebete, dann kann er unsere Umstände ändern. Aber wir müssen uns nicht Stress machen und wir müssen nicht deprimiert werden, wir müssen nicht verbittert werden, wir müssen uns nicht vergleichen mit anderen, sondern wir können sagen, danke Herr, du bist mein Erbteil, das ist das Größte, das ist das Allerschönste, was es gibt in dieser Welt. Und wenn ich dich habe, dann habe ich alles eigentlich, weil dir gehört alles. Und du bist der, der mein Los festlegt. Und da kann ich zufrieden sein. Ich nehme es aus deiner Hand. Wenn du mir nicht mehr gibst, dann ist gut so wie jetzt. Und ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, in dem, wie ich bin, sagt der Paulus. Überfluss und in Mangel. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein im Herrn auch. Weil ich ihn habe. Und das ist das Größte. Wenn du Gott hast heute, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dann hast du mehr als viele der reichsten Menschen in dieser Welt, die ihn nicht kennen. Es ist nichts dagegen. Ich bin lieber ein armer Schlucker in Gemeinschaft mit Gott, als der berühmteste, reichste, größte Star dieser Welt, der Getränke zu nehmen. Das ist ein armes Würstchen gegen mich. Wir sind reich. Ich bin ein reicher Mensch. Du bist ein reicher Mensch, wenn du Jesus hast. Ich preise den Herrn, der mir beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Wir würden heute statt Nieren mein Herz sagen. Das war der Sitz der Gefühle, Sitz des Gewissens, auch in der Vorstellung der Juden, Gedanken. Also selbst des Nachts unterweist ihn der Herr. Der Herr ist der wunderbare Ratgeber, das heißt in Jesaja. Wunderbarer Ratgeber. Und ihr kennt es alle, denke ich, wenn ihr noch wach liegt nachts und der Herr redet zu dir, dein Gewissen sagt, hey, das war nicht so toll, oder da entschuldigt dich, oder hey, das war gut. Und er bestätigt dich und ich mag die Nacht, ich mag es nachts zu studieren, ich bin Nachtmensch von Natur aus. Wenn alles ruhig ist und du wirst nicht unterbrochen, du kannst Gemeinschaft mit Gott pflegen und er redet mit dir. Jesus hat den Vater oft gesucht nachts. Auch morgens haben die Morgenmenschen und die Abendmenschen was von Jesus. Er hat beides getan. Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Also wirklich auf Gott ausgerichtet. Ich lebe in diesem ständigen Bewusstsein, dass Gott hier ist, dass ich ihm gehöre, dass ich für ihn lebe, dass er für mich verantwortlich ist. Irgendein Ausleger hat gesagt, er betet gern dieses Gebet, wenn er in Gefahr ist, sagt der Herr, dein Eigentum ist in Gefahr. Dieses Bewusstsein von Gottes Gegenwart in meiner Beziehung mit ihm. Und dass er der ist, der für mich sorgt, der für mich verantwortlich ist, das kann uns wahnsinnigen Frieden geben, unabhängig von Umständen. Wenn wir es nur sehen können, ist die Wahrheit. Und weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Wenn du dich auf Gott stützt, wirst du nicht wanken. Ist ja so interessant, ne, diese Stars anzusehen. Ne. Letzte Woche hat wieder irgendeine Schauspielerin Selbstmord begangen. Mit allem Potenzial, und die gehandelt war als der nächste Star. Lucy, glaube ich, oder irgendwie Engländerin. Ich kenne keine Schauspieler, ich kenne keinen Namen. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Aber es ist verrückt, wie diese reichen, berühmten, scheinbar erfolgreichen Menschen abstürzen. Aber David sagt ja, die auf den Herrn stützen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Ich freue mich in dir, Herr. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Ich werde sicher sein. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Das war das Reich der Toten. Wirst du nicht im Tod lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Hoffnung auf die Auferstehung hier. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Willst du ein freudiger, gesegneter, glücklicher, zufriedener Mensch sein, dann brauchst du Jesus. Und dann genieß die Gemeinschaft mit ihm. Sei auf ihn ausgerichtet. Dann können wir zufrieden sein, wenn wir anfangen umzuschauen und zu vergleichen und auf uns selbst zu schauen, auf unsere Unvollkommenheiten und die Unvollkommenheiten von anderen, dann werden wir frustriert und dann werden wir bitter und dann werden wir unzufrieden. Aber wenn wir auf Jesus schauen, der in uns lebt, der hier ist, in ihm ist unsere Identität. Wir sind in Christus und Christus ist in uns, sagt die Bibel. Wenn wir diese Realität, diese Wahrheit wirklich erfassen, dann, wow, werden wir erfüllte, glückliche, zufriedene Menschen sein. Wow, ich meine, Gott liebt mich und ich bin unterwegs in den Himmel und ich habe alle Hoffnung dieser Welt. Und er ist bei mir, selbst in schweren Zeiten. Und er wird mich halten, ich werde nicht wanken. Freude vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten, immer da, für ewig. Ich werde ewig leben. Ich meine, unser Leben hier in dieser Welt ist sowieso nur das Vorspiel auf das echte Leben, auf die Ewigkeit. Was sind die 70, 80 Jahre, die wir vielleicht haben, wenn es durchschnittlich läuft in unserem Leben? Was ist das gegen die nächsten Billionen, Trillionen, Trilliarden von Jahren in der Ewigkeit? Es ist nur das Vorspiel, wo wir uns entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, mit Gott oder gegen, getrennt von ihm. Und so, das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Freude. Auch Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, in deiner Gegenwart. Hey, wenn du deprimiert bist, statt den Fernseher anzudrehen oder sonst irgendwie abzulenken, glaub zu Gott, red mit ihm, begegne ihm in seinem Wort. Da ist Freude zu finden, da ist Friede zu finden in der Gemeinschaft mit ihm. Ist ein messianischer Psalm, auch dieser Psalm 16. In der Apostelgeschichte 2 sagt der Apostel Petrus in seiner Predigt, dass diese Verse hier, die letzten 3-4 Verse, messianische Verse sind, dass sie von Jesus sprechen, über die Auferstehung. Meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Spricht von der Auferstehung Jesu her. Und natürlich war Jesus derjenige, der perfekte Gemeinschaft hatte mit dem Vater. Er es perfekt sagen konnte, was hier in diesem Psalm geschrieben steht. Und wenn wir in Jesus sind, werden auch wir auferstehen. Es wird wunderbar sein. Im 1. Korinther 15 schreibt der Paulus, es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Unser Leib, unser Leben hier im Vergleich zu unserem neuen himmlischen Leib, den wir bekommen werden in der Auferstehung, unserem Leben im Himmel ist wie Vergänglichkeit und Unehre und Schwachheit im Kontrast zu Unvergänglichkeit und Herrlichkeit und Kraft. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden nicht wanken in Ewigkeit, wenn wir in Jesus Christus sind. Und wir werden ewig glücklich sein in ihm. Psalm 17. Ein Gebet von David. Hintergrund für diesen Psalm ist sehr wahrscheinlich die Verfolgung Davids durch Saul, König Saul. Und David hat immer abgelehnt, obwohl er zweimal wirklich die Gelegenheit hatte, sich zu rächen an Saul und Saul umzubringen und aus dem Weg zu räumen und sein Königtum anzutreten, was ihm verheißen war. Na, David ist gesalbt worden von Samuel zum neuen König über Israel und dann hat es aber Jahre gedauert, bis er den Thron wirklich bekommen hat. Und der alte König Saul wollte nicht loslassen, obwohl Gott ihn verstoßen hat und hat David verfolgt, dem nach dem Leben getrachtet. Aber David hat gesagt, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht anrühren. Er hat es in Gottes Hand gelassen. Und davon spricht auch dieser Psalm hier. Herr, höre die gerechte Sache. Horche auf mein Schreien, nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen ohne Trug. Lippen ohne Trug oder Lippen ohne Hinterlist. Also er betet ehrlich, sagt er hier. Ich habe ehrliche Absichten, Gott. Horche auf mein Schreien. Er schreit zu Gott aus. Von deinem Angesicht gehe mein Recht aus. Deine Augen mögen Aufrichtigkeit sehen. Er überlässt es Gott. Sagt, von dir kommt Gerechtigkeit. Schaffe du mir Recht. Das sagt er hier mit anderen Worten. Du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht. Du hast mich geläutert, nichts findest du. Ich habe überlegt, nichts wird meinem Mund entschlüpfen. Erinnert mich an Psalm 139, was David da gebetet hat, wo er sagt, erforsche mich, mein Gott, und sieh, ob irgendein böser Weg in mir ist. Und hier sagt er, Gott, du hast mich erforscht, du hast mich geläutert, nichts findest du. Ich habe ein reines Gewissen vor dir, würden wir heute vielleicht sagen. Ich habe überlegt, nichts wird meinem Mund entschlüpfen. Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet, vor dem Weg des Gewalttätigen. Also ich habe mich bewahrt nach deinem Wort. Ich bin nicht auf dem Weg des Gewalttätigen gegangen. Bin nicht gewalttätig geworden. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren. Meine Tritte haben nicht gewankt. Schönes Bild, oder? Für Nachfolge. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren. Stell mir vor, so ein Kind, was den Fußstapfen des Vaters nachstapft. Schnee, im tiefen Schnee. Und der Vater geht voraus, das sind die Fußspuren. Und das Kind laufst du hinten nach in den Spuren des Papas. Das habt ihr vielleicht auch mal gemacht. Als kleines Kind, oder? Versucht die Spuren, die Tritte nachzulaufen. Das ist Nachfolge, das ist ein wunderschönes Bild. Das ist das Bild, was David hier verwendet. Ich bin in deinen Spuren, in deinen Schritten gegangen. Ich bin dir nachgefolgt, Gott. Ich rufe dich an, denn du erhörst mich, oh Gott. Neige dein Ohr mir zu, höre meine Rede. Erweise wunderbar deine Gnade. Gnade, unverdiente Gunst. Hilf mir Gott, nicht weil ich verdiene, sondern einfach weil du gut bist. Aus Barmherzigkeit, aus Gnade, als unverdientes Geschenk. Erweise wunderbar deine Gnade, du Retter derer, die sich bergen vor den Empörern bei deiner Rechten. Bewahre mich wie den Augapfel. birg mich im Schatten deiner Flügel. Da haben wir auch wunderbar schöne Bilder. Vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Bewahr mich mit dem Augapfel. Wir sind Gottes Augapfel. Unser Auge ist wunderbar geschützt. Denk mal drüber nach. Siehe in der Kopfhöhle, irgendwo ein bisschen drin, da die Knochen drumherum. Und dann gibt es hier die Augenbrauen, die verhindern sollen, dass was reinfällt. Und dann haben wir unser Augenlid, das das Auge verschließt, und die Wimpern, die auch abhalten sollen, dass da was passieren kann in dem Auge. Und wir haben einen Reflex, wenn irgendwas auf unser Auge zukommt, dann verschließen wir das. Wir passen sehr gut drauf auf. Bewahre mich wie den Augapfel. Unser Auge ist uns sehr wertvoll, ne? Wir haben nur zwei davon. Limitierte Edition, limitierte Stückzahl, ist sehr wertvoll. Und wir sind Gottes Augapfel, du bist ihm sehr wertvoll. So wertvoll, dass er Jesus für dich gegeben hat. Und er wird dich bewahren. Birg mich im Schatten deiner Flügel, auch ein schönes Bild wie eine Henne oder irgendein Vogel, die Küken, wenn man die Flügel nimmt. Es ist ein Ort, wo Schutz ist, wo Wärme ist, Zuwendung ist, aber auch Schutz. Es wurden nach Waldbränden schon Vögel gefunden, wo der Muttervogel völlig verbrannt war und dann die Küken aus den Flügeln hervorgekrochen sind. Platz der Bewahrung, Platz des Schutzes. Es ist unser Gott für uns. Er bewahrt uns wie sein Augapfel. Er bewahrt wie eine Glucke, wie eine Mutterhenne ihre Küken. Jesus hat es gesagt, oh Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch sammeln wie Küken unter meine Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Es ist, was Gott tun will bei uns, Geborgenheit, Schutz bei ihm. Bewahre mich wie den Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Mit ihrem Fett verschließen sie sich, mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung, also sie verhärten ihr Herz, würden wir heute sagen. Mit ihrem Fett verschließen sie sich. Das Fett hat diese inneren Organe bedeckt, wo die damals gedacht haben, da sitzen die Gefühle. Wir sagen das heute noch, mir dreht es den Magen um, ne, und ihr Fett haben ihr Herz hart gemacht, haben ihre Gefühle verhärtet, sie haben harte Herzen. Das ist, was er hier sagt. Mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung. Unsere Schritte, jetzt haben sie uns umringt. Sie richten ihre Augen darauf, uns zu Boden zu strecken. Er ist gleich einem Löwen, gierig nach Raub und wie ein Junglöwe, der im Versteck sitzt. Steh auf, Herr, tritt ihm entgegen, wirf ihn nieder. Rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert, vor den Leuten durch deine Hand, Herr, vor den Leuten, deren Teil im Leben von dieser Welt ist. Was du zugedacht hast, damit füllst du ihren Bauch, dass noch ihre Söhne davon satt werden und ihren Kinder den Rest hinterlassen. Herr, steh du auf, tritt ihm entgegen. David hat sich nicht selbst gerächt, er hat es nicht in seine eigene Hand genommen, er hat gesagt, Herr, du steh auf, du räche mich, mein ist die Rache, spricht der Herr. Und Gott ist so gerecht, deswegen darf nur er rächen. Weil er ist gerecht und er ist allwissend und er ist der Einzige, der wirklich gerecht richten kann und gerecht handeln kann. Wir kennen oft nur einen kleinen Teil von dem großen Bild und es ist möglich, dass ich getäuscht bin und dass ich mich so ungerecht behandelt fühle und ich sehe nicht alles. Vielleicht bin ja ich sogar im Unrecht, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es alles. Und in dieser Situation, wo er verfolgt wurde und wo Saul ihn nach dem Leben getrachtet hat, er hat keine Hand an Saul gelegt. Er hat gesagt, Herr, du mach das, du sei meine Verteidigung. Ich bin dein Augapfel, ich bin dein Küken. Ich schlupfe unter deine Flügel. Beschützt du mich und steh du gegen den Feind. Jesus steht gegen unseren Feind. Wir sehen es im Buch Hiob. Wenn Gott die Hand wegnehmen würde, dann würde der Teufel uns völlig zerstören. Aber er kann nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Und seine schützende Hand ist über uns. Deswegen müssen wir keine Angst haben vor dem Teufel. So viele Christen laufen rum. Viel zu viel Angst. Nee, wir sind sicher in Jesus. Wir laufen zu ihm. Wir müssen nicht mit dem Teufel streiten. Wir müssen den Teufel nicht rumkommentieren oder Gespräche führen mit ihm. Der Herr weise dich zurecht. Fertig. Ich laufe zu Jesus, da bin ich sicher. Da bin ich geschützt. Er ist mein Schutz. Vers 15, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde dich sehen, Gott. Ich werde Gemeinschaft haben mit dir. Und ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Es gibt uns Frieden. Wir wissen nicht genau, ob er das am Abend gebetet hat, dann geschlafen hat. Ruhe im Angesicht des Feindes. Hier haben wir wieder den Tisch, den Gott uns bereitet, im Angesicht unserer Feinde. Legt sich schlafen, obwohl er umzingelt ist von seinen Feinden, und er kann ruhig schlafen. Er kann ruhen, weil er unter Gottes Flügel ist. Und er sagt, ich werde erwachen und werde gesättigt werden mit deinem Bild, mit der Gemeinschaft mit dir. Oder vielleicht spricht er hier auch über die Ewigkeit. Ich kann mich ruhig hinlegen, denn selbst wenn ich sterbe, Tod ist für mich nur ein Geburtskanal in das wahre Leben. Selbst wenn ich sterbe, dann wache ich auf in deiner Herrlichkeit, Gott, und werde gesättigt mit deinem Bild. Hier sehen wir undeutlich wie durch einen Spiegel, sagt uns Paulus, aber eines Tages werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Oh, wir werden Jesus sehen, so wie er ist. Und wir werden ihm ähnlich sein, in seinem Bild sein. Vers 29 in Römer 8 heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also wir haben Gemeinschaft mit Gott hier in diesem Leben. Und wir können zufrieden sein mit ihm und glücklich sein in ihm. Gemeinschaft mit ihm. Und wir sind unter seinem Schutz. Wir müssen uns nicht selbst verteidigen und rächen. Wir können zu ihm laufen. Uns bei ihm geborgen wissen. Und wir können wissen, es kann uns nichts passieren, was er nicht zulässt. Wir sind wirklich unter seinen Flügeln, unter seinen Schutz. Und wenn wir eines Tages heimgehen und sterben, sei es durch einen Feind, der uns erschlägt, oder durch Krebs oder durch einen Herzanfall, gibt verschiedene Arten, die Gott uns heimholt. Es wäre zu langweilig, ja? Er ist da kreativ. Wenn wir eines Tages einschlafen und sterben, werden wir aufwachen in seiner Gegenwart. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Christus in uns, das ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit, hier in diesem Leben und in aller Ewigkeit. Also lass uns leben, in diesem Glauben, in diesem Vertrauen. Seht ihr, der Mensch, der sich Gott anvertraut, erlebt das. Gottes Frieden, diese Zufriedenheit, dieses Glück, diesen Schutz, diese Geborgenheit, den nichts erschüttern kann. Gott ist Gott. Er wird sich nicht verändern. Wie es uns geht, das hängt ab von uns, von unserem Vertrauen. Ich kann mir einen Stress machen und Magengeschwüre wachsen lassen und kann verbittert werden gegen den, der mich verletzt hat, und Hass haben auf meine Feinde, oder ich kann zu Gott laufen und mich bei ihm bergen. Ich kann sagen, nee, du bist mein Glück, du bist meine Zufriedenheit, du bist mein Alles. Ich liebe dich, ich berge mich bei dir, kämpf du für mich, ich vertraue dir. So viel besseres Leben, so viel eine bessere Lebensqualität. Leben im Gottvertrauen, in Gemeinschaft mit ihm. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, für diese Psalmen, die so viel Gotteserfahrung ausdrücken. Ich danke dir, dass du kein Gott bist, der weit weg ist, der irgendwie kalt ist, oder wie diese Götzen, für die so viele Menschen leben, die ja tot sind, die nicht helfen können und nicht antworten können und mit denen man keine Beziehung haben kann, die uns nur versklaven, wenn wir für diese Dinge leben. Aber ich danke dir, dass du so ein persönlicher, liebevoller, warmer Gott bist, der uns gerne beschenkt, voll Gnade und Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, dir zu vertrauen. Und so bitte ich ja, wo immer jeder von uns steht, mach es uns persönlich und richte unsere Augen weg von unseren Umständen, von uns selbst, von dem, was andere tun. Richte unsere Augen auf dich. Du bist unsere Identität, Herr. Wir sind Königskinder in dieser Welt. Wir sind deine Braut, Herr. Wir sind deine Geliebten. Wir sind dein Augapfel. Wir sind deine Kinder, Herr. Wir bergen uns bei dir. Schenk du uns deinen Frieden, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.